die Frage, was hält dich? Was hält dich? Was gibt dir Halt, könnte ich fragen. Ja? Woran hältst du dich fest, wenn nichts mehr fest zu sein scheint, wenn nichts anderes mehr Halt gibt? Und ich meine das nicht nur so theoretisch, ja, so theoretisch, sondern wirklich ganz praktisch gedacht, wenn es drauf ankommt. Was gibt dir Halt? Woran hältst du dich fest? Oder was hält dich fest? Ich habe in dieser Woche in dem Zusammenhang mit der Lektion, die er sich um Daniel gedreht hat, das Buch Daniel mal wieder durchgelesen. Der Mann ist so faszinierend. Wenn ich mir das durchlese, dann ist auch heute noch, eher 2500 Jahre später, ist das so inspirierend, sein Glaube. Was war das für ein Mensch? So vorbildhaft, der da irgendwo in der Gefangenschaft ist, in einer Welt, in der die Leute nichts von seinem Glauben wissen wollten, der an seinem Glauben festhält, bis ins hohe Alter. Ja, wenn man sich das mal überlegt, so was die Bibel sagt, dass er dort war vom dritten Jahr der Herrschaft Joachims bis später zum König Kyros, dann kann man ungefähr ausrechnen, dieser Mann, der ist ungefähr 90 Jahre alt geworden. Was war das für ein Mensch, der 90 Jahre seines Lebens an seinem Glauben festhält? Wie hat er das geschafft? Und so kompromisslos und so inspirierend. Was hat ihm Halt gegeben? In der Lektion, da stand ein Satz und dieser Satz, der hat mich dann inspiriert, darüber zu predigen. Und zwar dieser Satz: Daniel überlebte im heidnischen Babylon. Und dann die Frage: Wie kann mein Glaube überleben? Wie kann mein Glaube überleben? Wie kann er ein Glaube sein, der so kraftvoll ist, dass er mich hält? Mein Leben lang. Und dass ich mich an ihm festhalte, mein Leben lang. Und ich fand diese Frage so spannend, dass ich mir gedacht habe, ich spreche mit einigen Geschwistern. Und ich habe mit ein paar Leuten telefoniert, ich habe ein paar Leute besucht und habe sie getroffen und habe einfach gefragt, was hat dir geholfen in deinem Leben, an Gott festzuhalten? Und ich wollte gerne darüber predigen, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, auch heute hier im Raum, die es manchmal schwierig finden zu glauben. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass es Situationen gibt, die so herausfordernd sind, dass es sehr schwer ist, an Gott festzuhalten. Das ist manchmal so. Ich habe das zumindest erlebt. Und deswegen bin ich in das Buch Daniel reingegangen und habe versucht, Hinweise zu finden dafür, wie dieser Mann es geschafft hat, sein Leben lang an Gott festzuhalten, auch wenn die ganze Welt um ihn herum ihm vom Gegenteil überzeugen wollte. Und die Wahrheit ist ja nun mal, wir leben ja auch in einer Welt, wo die meisten von Gott nichts wissen wollen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen könnte, aber wir sind ja auch so wie im Exil, oder nicht? Was hält mich an Gott? Was hält mich an Gott? Das Erste, was ich gefunden habe, was ganz Spannendes, was mich an Gott hält, was Daniel an Gott hält, ist das Erinnern. Ist das Erinnern. Ich möchte euch das gerne erklären. Diese jungen Männer, die nach Babylon gekommen sind, und das ist ja nicht nur Daniel, das sind ja einige Leute. Und wir lesen noch von seinen Freunden zumindest, Hanania, Mischael, Asaja. Das sind Leute, die waren in Babylon Teil von einem Ausbildungs- und Umerziehungsprogramm, das eigentlich nur einen Zweck hatte. Nämlich diesen Zweck, dieses Ziel, aus diesen jungen Leuten kulturell, von ihrem Denken her, religiös Babylonier zu machen. Sie komplett umzuerziehen. Und das fängt schon bei so etwas Einfachem an wie ihrem Namen. Ne? Ihr wisst, ihr habt neue Namen bekommen. Und ihr wisst vielleicht auch, was die Namen bedeuten. Wisst ihr, was die Namen bedeuten? Die Namen, die sie vorher hatten, das waren alles Namen, die sich auf Jahwe bezogen haben, auf ihren Gott. Und jetzt wird aus Daniel Belshazzar. So wird er genannt. Und Belshazzar heißt Bel, beschütze den König. Und aus Hanania wird Schadrach. Und Schadrach heißt übersetzt das Gebot Akus. Und Michael, der wird Meschach und das heißt, wer ist wie Aku? Und Asaja wird Abednego, das heißt Diener Nabus. Und wenn ich mir das mal überlege, Bel und Aku und Nabu, das sind alles heidnische Götter. Also schon an dem Namen, schon ihr Name, mit dem sie danach ihr ganzes Leben lang angesprochen worden sind, der sollte sie immer daran erinnern, dass ihr jetzt zu anderen Göttern gehört. Daniel selbst spricht von sich immer als Daniel. Immer. Da wird höchstens mal erzählt, Daniel, der vom König Belshazzar genannt wurde, Er von sich selbst spricht ja immer als Daniel. Und mir scheint da so ein Gedanke hinter zu stecken, dass Daniel genau weiß, wo er herkommt, wer er ist, dass er sich erinnert. Dass er sich erinnert an die Anfänge. Und ich weiß nicht ganz genau, wie alt Daniel und seine Freunde gewesen sind, als sie dort nach Babylon kamen. Aber es ist davon auszugehen, dass sie ungefähr 15 bis 20 waren. Okay? Junge Männer. So in einem heutigen Maßstab Leute, die gerade aus der Schule kommen. Ja, denkt an unsere Jugendlichen, die gerade Schule abgeschlossen haben. Die kommen zum Studium jetzt nach Babylon. Und wenn man sich überlegt, dass Daniel 90 Jahre alt geworden ist, dann heißt das, dass er vielleicht über 70 Jahre seines Lebens war er in dieser Welt. Und nur einen verschwindend kleinen Teil seines Lebens, nur seine Jugendzeit war er ja in Juda. Und trotzdem hat ihn das so sehr geprägt, dass er den Rest seines Lebens daran festhält, in Kontinuität dazu gelebt hat. Was hat euch als Kinder geprägt? Was hat euch geprägt, als ihr jung wart? Ja, meine Mama hat mich mit vielen Sätzen geprägt. Die hat zum Beispiel mal einen Satz gesagt, der hängt bei mir immer nach. Der klingt immer nach so. Dieser Satz, alles muss direkt an seinen Platz. Ja, gar nicht erst irgendwas liegen lassen im Wohnzimmer oder irgendwie so, sondern gleich dorthin räumen, immer wo es hingehört. Dann sagt sie, spare ich mir die ganze Arbeit. Ja, weil ich muss es ja eh nochmal nur hinterher wieder aufheben und dann an seinen Platz bringen. Direkt. Ist bei mir voll hängen geblieben. Nicht, dass ich es immer machen würde, aber es klingt nach. Es hat mich geprägt. Ich bemühe mich drum. Ja, meine Eltern haben mir beigebracht, immer guten Tag zu sagen, wenn ich jemanden treffe. Oder hallo. Hat mich geprägt. Klingt voll nach. Ich bin diese Woche durch die Stadt gegangen und habe hier Leute getroffen, die an der Ilmenau lang spazieren gesehen. Und ich grüße die Freunde, ich sage guten Tag. Die Leute gucken mich an, kennen sie gar nicht mehr, dass man sich grüßt. Mich hat es geprägt. Wovon seid ihr geprägt worden? Was war bei euch am Anfang? Und man muss sich das mal vorstellen, was sie dort in Babylon erlebt haben. Das ist ja nicht so, als ob die da ein schlechtes Leben gehabt hätten. Die waren in einem Land, da gab es für antike Verhältnisse die modernste Wissenschaft. Die haben in ihrem Studium das Beste gelernt, was es damals nach dem Kenntnisstand gab. Und die hatten Einfluss. Die haben am Hofe des Königs gelebt. Die haben von seinen Speisen essen können. Meine, andere Leute, die würden sich danach die Finger lecken. Die hatten ein gutes Leben. Und trotzdem, egal was ihnen dort geboten wurde, egal was sie dort erleben konnten, an High Life, war ihnen das gering im Vergleich zu dem, was sie in ihrer Jugendzeit gelernt haben. Im Vergleich zu dem Gott, den sie in ihrer Jugendzeit erlebt haben. Und wenn ich überlege, warum sind diese Leute hängen geblieben an ihrem Glauben? Ich weiß nicht, was sie in ihrer Kindheit und Jugendzeit in Juda erlebt haben. Aber es muss so cool gewesen sein und so prägend und so nachklingend und so stark, dass sie es niemals mehr aufgegeben haben. Niemals mehr. Und als sie da bedroht werden, und der König fragt nach der Bedeutung seines Traumes und er fragt auch nach dem Traum und kein Mensch kann diese Frage beantworten. Da geht jemand wie Daniel nicht hin, um die Sterne zu befragen. Obwohl Astrologie das gewesen sein dürfte, was er dort jeden Tag gelernt hat. Dann geht er hin zu seinem Gott und fragt, weil ihn das geprägt hat. Was hat euch geprägt? Woran würdet ihr euch erinnern? Daniel spricht ein Gebet und wenn er ein Gebet spricht zu seinem Herrn, dann spricht er von ihm als Gott meiner Väter. Ihr könnt es nachlesen, wenn ihr wollt, Daniel Kapitel 2. Er betet, du Gott meiner Väter. Er erinnert sich. In Richter 2, Vers 10 und 11. Da heißt es, als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, da kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel und dienten den Baalen. Da kam also eine Generation, die hat nichts davon gewusst, die konnte sich nicht daran erinnern und hatten es dementsprechend schwer zu glauben. Erinnern ist wichtig. Erinnern ist, glaube ich, eins der wichtigen Punkte, die ich bei Daniel finde, die dafür verantwortlich sind, dass er an seinem Glauben festhalten konnte. Also meine Frau und ich, wir machen sowas von Zeit zu Zeit, dass wir uns Hochzeitsbilder angucken oder unsere Hochzeitsvideos. Ja, wir haben leider fast keine, aber Bilder. Warum guckt man sich alte Bilder an? Warum guckt man sich Hochzeitsbilder an? Guckt ihr euch manchmal, ihr Ehepaare, manchmal Hochzeitsbilder an? Warum macht man das? Man macht das deshalb, weil man daran erinnert wird, wie es mal war. Weil man daran erinnert wird, wie glücklich man da war, wie verliebt man war, wie sehr man den anderen wollte, wie sehr man bereit war, alles für ihn zu geben. Das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Man möchte sich daran erinnern. Wie gut wird es uns manchmal in unseren Ehen tun, wenn wir uns daran erinnern würden? Wie war das damals? Erinnert ihr euch daran, was ihr Gott mal versprochen habt? Was ihr mit ihm mal erlebt habt? Als ihr ihn kennengelernt habt, wie begeistert ihr wart? Wie es euch berührt hat? Wie es euch so getroffen hat, dass ihr gesagt habt, mit diesem Gott will ich mein Leben verbringen. Daniel hat das nie vergessen. Erinnern tut gut. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn Daniel und seine Freunde Leute waren, das, was sie in ihrer Kindheit und Jugendzeit erlebt haben, nie vergessen haben, was für eine Kindheit und Jugendzeit ermöglichen wir unseren Kindern und Jugendlichen? Ist die so cool und so intensiv, dass sie ihr Leben lang das nicht vergessen werden? Nur eine Frage, die ich mir stelle. Etwas Zweites, was ich finde. Ich glaube, es hat ganz viel mit dem Gottesbild zu tun. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie ihr euch Gott mal als Kinder oder Jugendliche vorgestellt habt. So eine Erinnerung, wie ihr mal gedacht habt über ihn. Wie Gott wäre, was Gott machen würde. Ich weiß noch genau, wie ich mal im Urlaub war und immer gebetet habe. Lieber Gott, wenn das dein Wille ist, dass ich dieses und jenes tue, dann lass jetzt draußen, ich habe aus dem Fenster geguckt, ein blaues Auto vorbeifahren oder sowas. So war mein Gottesbild. Ne? Meine Mama hat mich irgendwie gerufen, ich sollte beim Essen helfen, Essen machen helfen. Lieber Gott, wenn das dein Wille ist, dann kommt da jetzt ein rotes Auto. Und zwar ein roter Fiat 500 mit, keine Ahnung, oder? Kam nicht. Aber so war mein Gottesbild damals. Ne? Dann ich gesagt, Mama, Gott will das nicht, dass ich dir helfe. Ich würde es ja gerne machen. Aber so ein Bild hatte ich damals. Und dann, je länger ich mit Gott unterwegs bin, je älter ich werde, je mehr Lebenserfahrungen ich sammle, je mehr ich in der Bibel lese, ändert sich mein Bild von Gott. So dass ich heute sagen würde, ich glaube, der Gott, an den ich heute glaube, ist auf keinen Fall mehr dieser Gott, den ich damals vor meinem Auge betrachtet habe, als ich mich habe taufen lassen. Das hat sich verändert, muss ich sagen. Das hat sich verändert. Es wächst. Es wächst. Ich habe herausgefunden, Gott erfüllt nicht jede Bitte. Zumindest nicht sofort. Und Gott bewahrt mich nicht vor jedem Schmerz. Und das Gottesbild ist ganz entscheidend für die Frage, ob ich an meinem Glauben halten kann oder nicht. Wenn ich daran glaube, dass Gott der Gott ist, der mich vor jedem Unglück bewahrt, dann gehe ich aus der Kirche raus, knicke den Fuß um und glaube nicht mehr an Gott. Was für ein Bild von Gott hast du? Was für ein Bild von Gott hast du? Wer ist der Gott, an den du glaubst? Und wenn ich mir anschaue, was für ein Gottesbild im Buch Daniel gezeichnet wird, finde ich das total cool. Das wirkt total ausgewogen, das wirkt total reif. Ich mag euch mal was vorlesen aus Daniel Kapitel 1. Der Gott, der gibt. Ja? Da wird erwähnt, lass mich mal kurz den Vers suchen. Da wird erwähnt in Vers 9, nachdem Daniel darum gebeten hat, dass er nicht von der Speise essen müsse. Er wollte diese Speise von dem König nicht essen, weil das den Götzen geweiht war. Und er bittet den Kämmerer darum, dass er es nicht tun muss. Und jetzt steht hier, und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Gott hat ihm das gegeben. Und dann wird weiter unten gesagt, in Vers 17, und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Gott gibt. Ja, Gott gibt Verstand. Gott gibt, dass Umstände gut und positiv sind. Aber, lest euch mal Vers 2 durch. Und der Herr gab in die Hand von dem König von Babel Joachim, den König von Juda, und ein Teil der Geräte aus dem Hause Gottes und er ließ sie dann nach Babylon bringen. Also Daniel beschreibt es so, dass Gott derjenige ist, der ihm Gutes tut, der ihm Weisheit und Verstand gibt, der ihm gibt, dass der Kämmerer ihm wohlgesinnt ist. Aber Gott ist auch dafür verantwortlich im Gottesbild Daniels, wenn sie nach Babylon kommen, was total negativ ist. Wer will in Gefangenschaft kommen? Wer will weggeführt werden von zu Hause? Ist auch aus Gottes Hand. Und ich frage mich manchmal, bin ich so weit, dass ich sagen kann, auch bei den negativen Dingen, die mir passiert ist, hat Gott seine Hand mit dem Spiel. Weil ich bin ja ganz häufig an dem Punkt, wo ich sage, das kann nicht von Gott sein. Und wenn ich sage, das kann nicht von Gott sein, dann ist das Nächste, was ich sage, ja Gott, warum lässt du das dann überhaupt zu? Wo bist du? Warum bist du fern? Alles. Okay, dann entferne ich mich auch von dir. Aber Daniel kann das auch annehmen und das sagt mir etwas über sein Gottesbild. Und das ist was total Starkes. Das sagt mir nämlich, egal was passiert, egal was im Leben von Daniel passiert, und Leute, Daniel hat sehr viel Schlechtes erlebt. Daniel ist sich sicher, dass Gott die Kontrolle behält, dass Gott da am Werk ist. Da ist sich Daniel sicher. Man soll sich nicht irren, da hat es ja nicht leicht gehabt zu glauben. Ja, der ist verfolgt worden, der ist mehrmals bedroht worden, er sollte sterben in der Löwengrube. Aber er sagt, Gott ist der Gott, der alles gibt. Der alles gibt. Und der die Kontrolle hat. Und wenn es mir schlecht geht, hat Gott trotzdem die Kontrolle. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott es gut mit mir meint und dass er die Kontrolle hat, was soll mir passieren? Was soll mir passieren? Das ist das, was die Freunde von Daniel dem König sagen, als sie in den Feuerofen geworfen werden sollen. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tun will, dann eben nicht. Gott kann beides. Und wir halten trotzdem an ihm fest. Wie ausgewogen, wie reif. Ich habe mit einem Bruder gesprochen hier aus der Gemeinde, habe ihn gefragt, wie hast du an Gott festgehalten in deinem Leben? Und der hat Folgendes gesagt, ich versuche es ungefähr wiederzugeben. Ich habe einfach immer gespürt, auch in Krankheit, wo es mir nicht gut ging, auch vor Operation, wo ich fast gestorben wäre, dass Gott mit mir ist, dass Gott treu ist. Ich bin Mensch, manchmal rechne ich mit dem Schlimmsten, aber es gibt nichts Schlimmes, wenn ich an Gott festhalte. Was soll mir passieren? Es gibt nichts Schlimmes. Wenn der Gott, an den ich glaube und das Bild, das ich von ihm habe, dieses ist, dass er immer in Kontrolle ist, egal was passiert, und dass er gut ist, dann kann mir nichts passieren. Lieben, ich weiß nicht, wo ihr gerade steht und was ihr gerade so erlebt. Und ich weiß nicht, ob es euch leicht fällt zu glauben. Weil manchmal ist das Leben schwer und manchmal erleben wir Krankheit und manchmal erleben wir ein Fallen und manchmal erleben wir Herausforderung. Der Gott, an den ich glaube, ist in Kontrolle. Und er meint es gut mit dir. Es kann nichts passieren. Und dann das Dritte, was ich für mich entdeckt habe, ich überlege, wie Daniel das geschafft hat, sein Leben lang bis ins hohe Alter an Gott festzuhalten. Dann ist es nicht nur das ausgewogene Bild, das er von Gott hatte. Dann ist es nicht nur das. Und dann ist es auch nicht nur das, dass er sich erinnert hat immer an seine Kindheit und dass er festgehalten ist an dem, was er in der Jugendzeit erlebt hat, sondern ist es drittens Gemeinde, Gemeinschaft. Weil das Buch Daniel ist ja eben nicht nur die Geschichte von Daniel, sondern es ist eben auch die Geschichte von Schadrach, Meschach und Abednego. Das ist auch ihre Geschichte. Daniel kommt zum Teil nicht mal vor. In Kapitel 3 beispielsweise die Geschichte, wo die Freunde im Feuerofen sind, da kommt Daniel überhaupt nicht vor, wird nie erwähnt. Das ist eine Geschichte von vier jungen Leuten, die sich hatten, die sich gut getan haben, die sich getragen haben. Leute, die Wahrheit ist doch, wir sind in unserem Leben auf Menschen angewiesen, die uns begleiten in unserem Glauben. Das ist Gemeinde. Und wenn es hart auf hart kommt und wenn der König da an der Stelle kommt und sagt, ich will euch alle Weisen will ich umbringen lassen. Wo geht Daniel hin? Da geht er hin zu seinen Freunden und dann beten sie zusammen. Und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn er alleine gewesen wäre. Wir brauchen einander. Er hat solche Leute gehabt. Und das ist mein Zeugnis, mein persönliches Zeugnis. Ich bin sicher, ich wäre nicht mehr bei Gott, wenn ich die Gemeinde nicht gehabt hätte. Hundertprozentig. Deswegen ist mir das so wichtig. Leute, die mitgehen, die an meiner Seite sind, wenn die Zeiten schwierig sind, die mich an Gott erinnern, die mich ermutigen, die mich stärken, die mich trösten, die mir helfen, mit denen ich zusammen beten kann. Ich brauche das, wir brauchen das, Daniel hat das gebraucht, damit er an Gott festhalten konnte. Die Frage, erleben wir Gemeinde so? Manchmal. Ich mag euch zum Schluss das Gebet vorlesen, das Daniel gesprochen hat, nachdem Gott ihm den Traum des Königs gedeutet hat. Der steht in Daniel Kapitel 2, ab Vers 19. Daniel lobte den Gott des Himmels. Und er fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Mit anderen Worten, ich will Gott loben, ewiglich. Ich will an Gott festhalten. Ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab, er setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen hast. Gott, den er so bezeichnet, Gott, bei dir ist Weisheit und Stärke. Ich danke dir dafür, dass du mir Weisheit und Stärke gegeben hast. Ihr Lieben, das Leben ist so, dass wir gefühlt manchmal im Exil sind. Glauben ist manchmal ganz schön schwer. Ihr lieben Gäste, die ihr vielleicht hier seid, es kann sein, dass ihr mal überlegt habt über ein Leben mit Gott. Und ihr sagt, ich finde es total schwer. Ich finde es total schwer. Jugendliche, die 1000 Versuchungen haben, 1000 Ablenkungen haben, es ist manchmal schwer. Und dann brauche ich Weisheit und dann brauche ich Stärke. Und dann sagt Daniel, das ist mein Gott. Ein Gott, bei dem Weisheit und Stärke ist. An den will ich mich erinnern. An den will ich mich erinnern. Mit dem will ich Gemeinde leben. Das will ich mit meinen Freunden teilen. Und das ist dieses Bild von Gott, das ich habe. Dieser Gott, der mir hilft, der für mich da ist. Das hält mich. Das kann dich halten. Amen.